Wir haben noch einen dritten Teil, den Jens heute Morgen auch schon angekündigt hat. Es soll um die verbindenden Gedanken gehen zu trennenden Themen. Wir haben jetzt ausführlich die beiden Unterschiede im Verständnis der Bibel. Ihr habt gemerkt, es geht nur darum, wie verstehen wir die Bibel. Die einen mehr so, die anderen mehr so. Und ganz grob gesagt, habt ihr gesehen, dass die Calvinisten mehr das Wirken Gottes betonen und Gott ins Zentrum stellen und sagen, Gott ist der große, souveräne Gott, der wirkt alles, während die Arminianer vielleicht ein bisschen zu sehr das Menschliche betonen und zu wenig das göttliche Wirken sehen. Und so ist das eine Gratwanderung und wir müssen versuchen, eine ausgewogene Sicht zu bekommen der ganzen Bibel. Die ganze Bibel gibt Lehre. Einzelne Verse rausgerissen oder Passagen, das kann nur falsche Lehre geben, ja? Aber die ganze Schrift gibt Lehre. Und mein Buch hat ja den Untertitel Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema und dazu möchte ich jetzt noch etwas sagen. Normalerweise, wenn man über Einheit nachdenkt, dann wird fast immer dieses Wort gelesen aus dem Epheserbrief, was ja auch sehr wichtig ist und wir sind dankbar für dieses Wort. Paulus schreibt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Er spricht von einer Einheit des Geistes, das ist keine fleischliche, keine menschengemachte Einheit, das ist eine Einheit aller wahrer Kinder Gottes auf der Grundlage der ganzen Heiligen Schrift. Das gibt Einheit und die sollen wir durch das Band des Friedens bewahren, also nicht durch Streitigkeiten, auch nicht durch Lehrstreitigkeiten. Hier steht nicht, dass wir diese Einheit herstellen müssen. Die ist schon hergestellt. Wir müssen sie bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Und das fängt schon in der kleinsten Einheit an. Ehepaare, die fleißig ihre Bibel studieren und darüber austauschen miteinander, die werden auch in der Ehe eine geistliche Einheit erleben. Meine Frau und ich, das darf ich dankbar bezeugen, wir sind uns völlig eins in geistlichen Fragen, weil wir ganz viel über diese Dinge reden, austauschen, beten und eben Gemeinschaft haben. Dann geht es weiter über die Familie. Nun, Kinder haben manchmal ihre eigenen Vorstellungen, aber auch das kann ich dankbar bezeugen, dass auch unsere Kinder, was die Hauptfragen der Bibel angeht, bis zur Stunde, da mit uns eins sind, das ist ein großes Geschenk für uns. Und dann kommt die Ortsgemeinde. Das ist ja die Kategorie, in der wir uns bewegen als Christen. Wir gehören zu einer Gemeinde, ob in Sindelfingen oder Holzgerlingen oder Teilfingen oder wo wir herkommen. Ja? Wir gehören zu einer Gemeinde und ich aus Hünfeld im Landkreis Fulda. Und da wollen wir auch die Einheit des Geistes bewahren. Ich sagte, meistens wird dieser Vers gelesen aus dem Epheserbrief, den wir jetzt kurz angeschaut haben, aber die praktische Einheit in einer Ortsgemeinde, die beschreibt noch viel deutlicher der Philipperbrief. Das war mir auch nicht so richtig bewusst, aber es ist mir deutlich geworden. Schaut, Paulus muss bei den Philippern keine falsche Lehre korrigieren, wie wir es gestern Abend gesehen haben bei den Galatern. Da waren lehrmäßig einige schief. Ja, das muss er nicht bei den Philippern. Da war, was Lehre angeht, alles in Ordnung. Er muss auch kein unmoralisches Verhalten korrigieren, wie bei den Korinthern, wo es hinten und vorne nicht stimmte, ja, im ganzen praktischen Leben. Bei den Philippern stand die Einheit der Gemeinde in Gefahr. Und darum können wir eigentlich zu diesem Thema aus dem Philipperbrief noch mehr praktischen Nutzen ziehen, als wie vielleicht aus Epheser. Und der Schlüsseltext, den wir auch gleich lesen werden, ist kein geringerer als Philipper 2, 1 bis 11. Noch einen Augenblick, dann schlagen wir ihn auf. Und wenn wir ihn lesen, dann bitte ich euch, dass ihr mal auf den Ausdruck Gesinnung achtet. Gesinnung. Davon spricht Paulus hier in Philipper 2. Paulus wünschte, dass die Philipper die gleiche einheitliche Gesinnung hätten. Dann würden sie seine Freude vollkommen machen. Ich darf euch den Brief mal so im Überblick zeigen. Wir können ihn jetzt nicht genauso tief studieren wie gestern Abend den Galaterbrief, obwohl es auch nur ein Überblick war. Kapitel 1 zeigt Paulus, Christus ist unser Leben und verbindet das mit dem Gedanken, mit dem Wunsch, mit der Aufforderung, mit dem Appell an die Philipper, verherrlicht Christus. Er ist unser Leben. Christus unser Leben. Kapitel 2, Christus unser Modell, unser Vorbild. Kapitel 1, 27 bis 2, 30, da werden wir aufgefordert und ermutigt, wie Christus zu leben, nach seinem Vorbild. Kapitel 3, Christus unser Ziel im Himmel. Strebe nach Christus, aber schon hier die innige Gemeinschaft mit ihm so zu pflegen. Und Kapitel 4, Christus, unsere Zufriedenheit, sei zufrieden in Christus. So hat jemand den Philipperbrief aufgeteilt, die vier Kapitel beschrieben in ihrem Hauptinhalt und was das für uns bedeutet. Und ihr seht, was ich hervorgehoben habe. Jetzt können wir gleich lesen Philipper 2, 1 bis 11. Es geht darum, wie wir ganz praktisch die Einheit in der Ortsgemeinde trotz unterschiedlicher Erkenntnisse bewahren können. Wir brauchen sie nicht herstellen, aber wir müssen sie bewahren. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, seht ihr, da ist das Wort Gesinnung, und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, das ist Egoismus, sondern ein jeder auch auf das des anderen, der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, wieder das Wort Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Diese Worte lesen wir auch oft beim Brotbrechen. Auch hier wurden sie ganz gewiss schon wiederholt gelesen, zu Recht. Und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit dieser wunderbare praktische Abschnitt in Philipper 2. Er ist nicht in erster Linie theologisch. Manche haben hier ganz tiefe theologische Abhandlungen geschrieben, weil es hier heißt, er entäußerte sich. Da steht im Griechischen ein Wort, Kenosis. Das ist die Entäußerung. Da haben sie eine Kenosis-Theorie aufgebaut und so weiter. Darum geht es gar nicht. Paulus möchte, dass wir in der Gesinnung Christi miteinander umgehen. Das ist der Kontext. Und zwei Gedanken, die uns hier bewegen: Was hindert die Einheit in der Ortsgemeinde? Und was fördert die Einheit in der Ortsgemeinde? Gut, wir haben gelesen. Erste Frage: Was hindert die Einheit in der Ortsgemeinde? Selbstzentriertheit, das dicke Selbst. Wir haben gelesen, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Selbstzentriertheit, Eigennutz und eigene Ruhmsucht. Selbstzentriertheit kann unterschiedliche Formen annehmen, aber hinter allen Arten von Selbstzentriertheit, das Ego im Zentrum, liegt immer verborgener Stolz. Wenn man sich selbst so wichtig nimmt, wenn sich irgendjemand wichtiger nimmt als andere, kann keine echte Einheit entstehen. Das wird gleich eine Schieflage geben, wenn man meint, man sei wichtiger als andere in der Gemeinde. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Bereich der Musik, obwohl das nicht mein, wie soll ich sagen, mein Spezialgebiet ist. Es könnte vorkommen, dass ein Sänger oder eine Sängerin unbedingt das Solo übernehmen will, weil er denkt, er hätte die schönste Stimme, oder weil sie denkt, sie hätte die schönste Stimme. Das wäre jetzt die persönliche Form von Selbstzentriertheit. Meine Stimme muss da bei dem Solo ertönen. Und die Gruppenform wäre, wenn eine Musikgruppe in der Gemeinde denkt, unsere Gruppe ist die beste. Ich komme in große Gemeinden, wo es zig Chöre gibt und zig Unterchöre und Jugend- und Seniorenchor und dies und das. Und wenn da eine Gruppe sagen würde, wenn unser Chor singt, das ist immer das Beste, dann ist das die Gruppenform von Selbstzentriertheit. Wenn man sich selbst so wichtig nimmt, dasselbe könnte im Bereich des Predigens sich abspielen. Ich will hier nicht nur die Sänger irgendwie in ein Licht stellen. Ein Bruder kann denken, ich bin der beste Verkündiger. Mich hören die Leute am liebsten. Oder eine Schwester kann denken, ich bin die beste Beterin und unsere Gebetsgruppe ist die treueste. Die trifft sich am regelmäßigsten und so weiter. Versteht ihr? Immer dieses Denken, die Selbstzentriertheit, ich, wir sind die Besten, wir sind besser als andere. Das Überheben über die anderen. Hinter diesen Gedanken liegt Selbstzentriertheit und Selbstwichtigkeit. Wir sind wichtiger als andere. Und sobald Selbstzentriertheit einzieht, geht die Einheit aus der anderen Tür hinaus. Auf unser Thema bezogen kann das auch heißen, wir haben die richtige Erkenntnis, wir haben die Bibel richtig verstanden und die andere Gruppe, die andere Seite hat sie, die haben noch gar nichts geblickt, ja, die verstehen die Bibel einfach nicht richtig. Was hindert die Einheit in der Ortsgemeinde? Erstens Selbstzentriertheit, zweitens Selbstinteresse. Ich habe das mal bewusst so geschrieben, ja, mit dem großen Selbst. Je größer eine Gemeinde wird, desto größer wird die Gefahr des Selbstinteresses. Immer mehr Leute können in der Anonymität der Menge die Haltung entwickeln, was habe ich von dieser Predigt? Was habe ich von dieser Veranstaltung? Gefällt mir das? Was habe ich davon? Was gibt mir diese Gemeinde überhaupt? Seht ihr, das ist Selbstinteresse. Es geht nur um mich. Was kann ich hier rausholen? Da ist nicht die Frage, was bringe ich ein? Was kriege ich da raus unterm Strich? Und eine solche Haltung fördert niemals die Einheit. Im Gegenteil, sie untergräbt sie. Auch wenn man das gar nicht so immer greifen kann, aber das ist so dann unterschwellig in einer Gemeinde vorhanden. Und die Frage an der Stelle lautet, die Paulus uns stellen würde, warum gehen wir nicht so miteinander um, wie Christus mit uns umgegangen ist? Was wäre, wenn wir fragen würden, was dient dem anderen? Was baut ihn auf? Was bringt ihn vorwärts? Merken wir, eine ganz andere Richtung, ein Riesenunterschied, wenn wir so fragen würden. Wenn wir so in die Gemeinde kommen würden. Versteht es nicht falsch, wir sind vielleicht auch manchmal geistlich ganz schwach. Und dann darf man auch mal in die Gemeinde kommen, mit dem großen Wunsch, getröstet zu werden, mal umarmt zu werden, mal zugehört zu bekommen. Wir sind Menschen, das dürfen wir auch. Ja? Wir wollen das nicht irgendwie übergeistlich anpacken. Selbstzentriertheit, Selbstwichtigkeit, Selbstinteresse zerstören die Einheit der Gemeinde. Paulus schreibt, habt diese Gesinnung in oder unter euch, die auch in Christus Jesus war. Was war denn das für eine Gesinnung? Unser Herr hatte, wie wir alle wissen, wahre Demut und ein aufrichtiges, niedrig Gesinntsein gelebt. Der Sohn Gottes verließ freiwillig seine hohe Position und erniedrigte sich unter uns. Er hat sich unter uns gestellt. Das kann ich gleich beweisen. Der Herr der Herrlichkeit bückte sich und wusch die schmutzigen Füße seiner Jünger. Johannes der Täufer hatte einmal gesagt, ich bin nicht wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das kennt ihr, ja, die Aussage. Und wenn in einem größeren Haushalt viele Sklaven waren, dann hatten die eine Hackordnung und der Unterste in der Hackordnung, der musste natürlich den unangenehmsten Dienst tun. Und der zweitunangenehmste war, die Sandalen lösen von Leuten, die über schmutzige Straßen gekommen waren. Und der niedrigste war, ihnen die Füße zu waschen. Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht mal wert, die Sandalen zu lösen. Unser Herr Jesus hat den niedrigsten Dienst getan und die schmutzigen, wahrscheinlich auch nicht gut riechenden Füße seiner Jünger gewaschen. Er kam von ganz oben und bewegte sich nach ganz unten. Die größte mögliche Spannweite. Bevor der Herr Jesus auf die Erde kam, war er Gott. Er hatte das Wesen Gottes, den Status Gottes, die Würde Gottes, die Majestät Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Er war Gott. Er war ganz oben, weil er Gott war. Und er, der ganz oben war, kommt auf die Erde. Welche soziale Stellung würdest du dir aussuchen, wenn du als Gott auf die Erde kommen würdest? Welche Stellung würdest du dir aussuchen? Jesus wählte die Stellung eines Sklaven. Das war die unterste Stufe der sozialen Leiter. Das war ganz unten. Er kam von ganz oben und ging nach ganz unten. Was für ein Weg. Ein Sklave hatte damals überhaupt keine Rechte und er besaß auch kein Eigentum. Unser Herr ließ sich ein Boot, einen Esel zum Reiten, ein Dach zum Schlafen und am Ende auch ein Grab. Er hatte kein Eigentum, weil er die Stellung eines Sklaven gewählt hatte. Da sehen wir es. Was für eine Demut. Aber Jesus Christus fand einen Weg, um noch tiefer zu steigen. Das Letzte, was ein Mensch noch hat, ist sein Leben. Und als der Vater ihm sagte, es loszulassen, da ließ er es los. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Was wir alle wissen, wofür wir ihm täglich danken und einmal in der Woche in besonderer Weise beim Brotbrechen. Er kam von ganz oben und ging nach ganz unten. Der größte Horror einer Kreuzigung waren nicht mal die wahnsinnigen Schmerzen, sondern die unglaubliche Demütigung. Unglaubliche Demütigung. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Paulus hatte Bürgerrecht, durfte nicht gekreuzigt werden. Die Philipper konnten auch nicht gekreuzigt werden, an die Paulus schreibt. Philippi war eine römische Kolonie. Die waren deswegen ausgenommen. Aber Jesus durfte gekreuzigt werden. Nur Sklaven und Schwerstkriminelle wurden so behandelt. Und weil er diesen Platz eingenommen hatte, den untersten, darum durfte er gekreuzigt werden. Und so starb er am Kreuz. Und wir sehen alle, tiefer hätte er nicht steigen können. Er, der ganz oben war, entschied sich, Sprosse um Sprosse hinabzusteigen bis zur allertiefsten Stufe. Ihr lieben Geschwister, Paulus redet über die praktische Einheit in der Gemeinde. Das ist kein Vortrag über die Christologie, ja, sondern ganz praktisches Gemeindeleben. Lässt das nicht unsere Selbstwichtigkeit und Selbstverliebtheit und Selbstzentriertheit schrecklich aussehen, wenn wir eher auf der Leiter hochklettern wollen, als abzusteigen? Wer von uns kennt das nicht? Ich kenne das auch. Hier ist jemand, der von Selbstzentriertheit völlig frei war. Er hat jede Würde, jeden Rang, jede Größe komplett abgelegt. Wir können so sagen, er legte seine tatsächliche Größe am Kreuz ab, von ganz oben nach ganz unten. Und jetzt können wir zu ihm kommen und unsere eingebildete Größe zu Füßen des Kreuzes ablegen. Wir haben ja gar keine tatsächliche Größe, wir haben ja nur eine eingebildete. Und das würde die Einheit sehr fördern. Wenn wir auch den Weg gehen, habt die Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war, sagt Paulus, der von ganz oben nach ganz unten ging. Demut fördert die Einheit. Paulus fordert die Philipper auf, ihre Selbstwichtigkeit abzulegen. Er möchte, dass sie die Gesinnung Christi im Miteinander zum Ausdruck bringen. Das wirkt echte Einheit. Und wir haben die Gesinnung Christi betrachtet, sie beschämt uns, sie lässt uns unseren versteckten Stolz erkennen und hässlich aussehen. Und ich möchte noch etwas sagen, ich finde das Ganze typisch Gott, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das ist typisch Gott. Wisst ihr, was typisch für Gott ist? Er demütigt alles Hohe, aber er erhöht die Niedrigen. Das ist typisch Gott. So finden wir ihn in der ganzen Bibel. Das hat schon Hannah gebetet in 1. Samuel Kapitel 2. Da betet sie das in ihrem Gebet. Gott hat Freude daran, die menschlich-soziale Ordnung auf den Kopf zu stellen. Gott ist der größte Sozialrevolutionär, Anführungsstriche, aller Zeiten. Wenn jemand sich einbildet, hoch zu sein, Gott liebt es, ihn zu demütigen. Das geht an jeden von uns. Jeder von uns. Wenn wir es lieben, hoch zu sein, Gott wird Wege finden, uns zu demütigen. Wenn jemand sehr gedemütigt wurde, Gott liebt es, ihn wieder zu erhöhen. So ist Gott. Ich habe das schon erlebt in meinem Leben. Wo ich mich selbst erhöht habe, da wurde ich gedemütigt. Wo ich mich selbst gedemütigt habe oder von anderen gedemütigt wurde, hat Gott mich wieder erhöht. Das ist, so ist Gott, ist typisch für Gott. Jesus Christus ist jetzt wieder ganz oben und darum konnte er gar nicht anders, als seinen geliebten Sohn wieder zu erhöhen, weil Gott so ist, weil er das, was gedemütigt ist, wieder erhöht. Paulus schreibt, er hat ihn hoch erhoben. Jesus Christus ist jetzt wieder ganz oben. Ich möchte es so ausdrücken, er ist der Herr, er ist der Commander in Chief, sagt man in den englischsprachigen Ländern, der oberste Befehlshaber, er ist der Herr über alle Menschen, Engel und Dämonen. Und meine Frau, die hat das mal so hier auf einer kleinen Skizze dargestellt und die habe ich hier eingefügt. Wir sahen, er war in Gottes Gestalt. Er hat die Knechtsgestalt angenommen, Menschengestalt, Kreuzesgestalt, Todesgestalt. Von ganz oben nach ganz unten. Und dann hat ihn Gott wieder auferweckt und ihm den Platz gegeben über alle Mächte. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Das ist der Weg, den unser Herr Jesus ging. Das ist die Gesinnung, die in ihm war. Er hatte genau die entgegengesetzte Bestrebung in sich wie wir. Wir möchten gerne von unten nach oben, er kam von oben nach unten. Wir haben ja in Deutschland keine Monarchie mehr, ist wahrscheinlich auch gut so, aber angenommen, du hättest das Vorrecht, der Königin von England zu begegnen. Ich war mal in London und war in der Kirche All Saints, wo John Stott gepredigt hat früher. Und da kam auch manchmal die Queen. Aber ausgerechnet an dem Sonntag, als ich da war, war die Queen nicht da. Die hätte mich kennenlernen können. Aber sie hat es verpasst, ja. Sie war nicht da. Gut, da seht ihr sie. Angenommen, du hättest die Gelegenheit, der Queen gegenüberzustellen, zu stehen. Was würdest du bei ihrer Begrüßung intuitiv tun. So, jetzt habe ich es. Ich sag dir, was du intuitiv tun würdest. Du würdest dich verneigen und du würdest dich unter sie beugen. Das würdest du ganz intuitiv tun, ganz automatisch. Glaub mir. Mit Verlaub, wer oder was ist denn die Königin von England gegen unseren Herrn Jesus Christus? Wollen wir unser Leben unter ihn beugen und ihn wirklich Herr sein lassen? Und die Gesinnung, die in ihm war, die ist nicht automatisch am Tag der Bekehrung automatisch in jedem Christen, sondern in der Lebensgemeinschaft mit ihm, im Studieren seines Lebens, im Leben mit ihm, möchte ich das immer mehr lernen, diese Gesinnung zu haben, die in ihm war. Wir haben Philipper 2, 1 bis 11 grob betrachtet. Das war mir sehr wichtig. Wir haben gefragt, was hindert die Einheit in der Ortsgemeinde? Und wir haben erkannt, das Selbst, das dicke Ich. Das ist der Hauptpunkt. Was fördert die Einheit der Gemeinde? Demut, Demut, Demut. Wenn du einen guten Koch fragst, was ist das Geheimnis deiner Küche, dann wird er sagen, Butter, Butter, Butter. Wenn du einen guten Immobilienmakler fragst, was ist das Geheimnis einer guten Immobilie, er wird sagen, Lage, Lage, Lage. Und wenn du fragst, was fördert die Einheit in der Ortsgemeinde, Demut, Demut, Demut. Das ist so. Und das geht jeden von uns ganz praktisch an. Wir sprechen darüber, wie können wir trotz lehrmäßiger Unterschiede, trotz unterschiedlicher Traditionen, aus denen wir kommen, wie können wir trotzdem eine wunderbare, harmonische Einheit sein, in der Ortsgemeinde, in einem Vorstand oder wo immer. Schaut, die Einheit kann und soll bewahrt werden. Ich möchte ganz praktisch werden zum Schluss meiner Ausführungen heute. Besitzt die Gemeinde von der Gründung an ein Glaubensbekenntnis oder irgendetwas Ähnliches, irgendein Papier, auf dem mal festgehalten wurde, wie man die Hauptlehren der Bibel versteht, dann würde ich es weise finden, wenn die Frage nach der Erwählung Gottes und Verantwortung des Menschen, die wir heute lange besprochen haben, offen gelassen würde, beziehungsweise im Erkenntnisbereich des Einzelnen belassen würde. Das muss eine Gemeinde gar nicht festlegen. In unserer Gemeinde ist das die Lehre und alle sollen bitteschön so glauben. Nein, seit 2000 Jahren verstehen die Christen an diesem Punkt die Bibel unterschiedlich. Das haben wir heute gesehen. Und ich würde es weise finden, das offen zu lassen. Besonders wichtig wäre das, wenn die Gemeindeleitung gemischt besetzt ist. Nehmen wir an, da wären drei Älteste, zwei verstehen die Bibel so und einer anders. Ja? Dann, sonst kriegen sie ja schon Stress in ihren Ältestenkreis, wenn sie das jetzt festlegen würden. Ich habe mich in den letzten 4 Jahren sehr intensiv mit diesen jungen Männern hier befasst. Das sind nämlich die Ältesten und 2 designierte Diakone der christlichen Gemeinde Bad Hersfeld. Das ist so 30 Kilometer von uns weg Richtung Kassel. Da ist eine neue Gemeinde entstanden. Das sind die 4 Ältesten, die sind schon eingesetzt und die beiden werden in Kürze wohl als Diakone eingesetzt werden. Und ich habe sie beraten, auch im Blick auf dieses Thema. Und bei ihnen war es genauso. Hier, das sind die 4 Ältesten und 3 denken gleich, aber einer von ihnen, egal wer, ja, denkt ein bisschen anders als die anderen 3. Und ich habe gesagt, das ist nicht schlimm. Lasst diese Themen offen, legt es nicht fest. Und sie haben sogar in ihr Glaubensbekenntnis reingeschrieben, die Frage, wie das ist mit Erwählung und Verantwortung des Menschen, lassen wir offen und akzeptieren die Glaubenseinstellung jedes Einzelnen. So ähnlich. Das fand ich weise. Ich habe sie so beraten und sie haben es so angenommen. Ist die Gemeindearbeit von Beginn an einseitig einem Lehrsystem zugeneigt? Nehmen wir an dem arminianischen oder nehmen wir an dem calvinistischen. Dann sollte diese Festlegung für jedes Gemeindeglied und auch für alle Besucher offen dargelegt werden. Das fände ich nicht fair, wenn das dann irgendwo so ganz im Verborgenen zwar bekannt ist, dem harten Kern, den Insidern, aber dann kommen Gäste in die Gemeinde, finden die Gemeinde gut, knüpfen schon viele Kontakte, lassen sich schon nieder und auf einmal nach 3 Jahren erfahren sie, dass die Gemeinde eigentlich im Kern arminianisch ist oder calvinistisch ist. Und dann werden sie sagen, hätten wir das vorher gewusst, hättet ihr uns das gleich gesagt, dann wären wir hier nicht sesshaft geworden. Dann hätten wir uns gleich nach einer anderen Gemeinde umgeguckt. Ja? Da sollte eine Gemeinde dann transparent sein. In diesem Falle, angenommen, die Gemeinde ist festgelegt. Arminianisch oder calvinistisch? Wenn ich mal diese Schlagworte jetzt verwenden darf. Nur um das abzukürzen. Dann müssen sich alle Gläubigen verpflichten, weder öffentlich noch im Verborgenen gegen diese offizielle Lehre der Gemeinde vorzugehen, selbst wenn sie im Herzen eine andere Erkenntnis haben. Versteht ihr? jetzt sage ich es mal ganz offen, meine Frau und ich leben diese Haltung seit ganz vielen Jahren. Wir sind in einer Gemeinde, die anders geprägt ist, als meine Frau und ich selber die Bibel verstehen. Aber wir sind deswegen nicht weggegangen. Wir haben unsere Gemeinde lieb, auch wenn man sie jetzt nicht im Einzelnen erkennen kann, ist ja auch nicht wichtig. Ja. Das ist unsere Gemeinde vor 10 Jahren, inzwischen ist sie noch ein bisschen gewachsen. Und wir haben die Geschwister lieb, wir beten jeden Montag. Übermorgen werden wir wieder für alle diese Leute beten. Einige sind nicht mehr da, andere sind dafür hinzugekommen. Ja. Wir lieben unsere Gemeinde und obwohl sie offiziell lehrmäßig anders geprägt ist, als wir es selbst sehen würden, haben wir keinen Grund gesehen, da wegzugehen. Warum? Wir leben es. Wir wollen damit ein Modell geben, auch euch heute Nachmittag. Wir können euch versichern, wir gehen deswegen nicht weg. Wir trennen uns nicht. Wegen dieser Lehre brauchen sich Christen nicht zu trennen. Aber ich dürfte jetzt nicht in unserer Gemeinde im Verborgenen Schriften verteilen, die meine Sicht vertreten, ja, oder gar öffentlich predigen gegen die bestehende Lehre der Gemeinde, dann wäre ich wie ein Sektierer, dann würde ich Spaltung verursachen. Das geht nicht, das darf ich nicht. Deswegen haben wir eben gesehen, darf ich nochmal zurück, in diesem Fall müssen sich alle Gläubigen verpflichten, weder öffentlich noch im Verborgenen gegen diese offizielle Lehre der Gemeinde vorzugehen. Wenn du irgendwo in einer Gemeinde bist, wo du die Lehre nicht mehr mittragen kannst mit deinem Gewissen, wo es so schwerwiegend ist, dass du sagen musst, hier kann ich nicht bleiben, naja, dann musst du gehen. Aber nicht die Gemeinde aufmischen und nicht die Gemeinde auseinandersprengen. Das ist nicht deine Aufgabe. Dann geh lieber, dann zieh dich zurück. Es kann mal nötig sein, dass man auch eine Gemeinde oder eine ganze Richtung verlässt. Aber aus diesem Grund, ob mehr arminianisch oder mehr calvinistisch, sehen wir keinen Grund, meine Frau und ich, unsere Gemeinde zu verlassen. Da ist sie. Drittens, sollte die Gemeindeleitung als Ganzes im Laufe der Zeit ihre theologische Sicht ändern. So was hat es auch schon gegeben, dass eine ganze Gruppe von Ältesten oder von Brüdern in der Brüderstunde oder wie immer, wie wir es nennen wollen, dass sie ihre Sicht geändert haben, dann muss sie die relevanten Lehrpunkte neu mit der gesamten Gemeinde besprechen und auch diskutieren. Dann können nicht einfach die Leiter einer Gemeinde sagen, so, wir sind jetzt zu einer anderen Erkenntnis gekommen und ihr müsst jetzt auch alle genauso denken wie wir. Ja, frisst oder stirbt. Das geht nicht, das darf man nicht. Da muss man das neu den Geschwistern vorlegen und versuchen, mit viel Weisheit zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wird die lehrmäßige Neuausrichtung von der Gemeinde angenommen, sollte sie selbstverständlich wiederum schriftlich fixiert werden. Also ich bin nicht dagegen, auch eine, ja, eben so eine Art Glaubensbekenntnis zu haben. Okay, wenn eine Gemeinde sagt, nein, wir haben nur die Bibel und ein Papier, das wollen wir nicht, wir wollen kein Glaubensbekenntnis, dann akzeptiere ich das selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass das ein eklatanter Verstoß gegen biblische Grundsätze wäre, denn diese Gemeinden, die kein Papier haben, die haben oft ungeschriebene Gesetze und die sind manchmal noch, ja, schärfer als wie die geschriebenen. Leiter, Älteste dürfen keinesfalls allein, also ohne die Gemeinde, eine solche grundsätzliche Änderung der Lehre beschließen oder durchsetzen. Das geht nicht. Das wäre Gemeindediktatur, ja. Das kann nicht sein, sondern die ganze Gemeinde muss mitgenommen werden auf einem Weg. Und wenn, wie gesagt, die Leiter zu einer anderen Sicht kommen, dann müssen sie versuchen, die ganze Gemeinde mit viel Weisheit da mitzunehmen oder eben bei ihrer alten Sicht bleiben. Noch 2 Punkte. Viertens, aus Rücksicht auf die unterschiedlichen Gewissen der Christen und weil niemand über den Glauben anderer herrschen soll, ist es weise, wenn die Verkündiger sich im Blick auf die trennenden Themen zurückhalten. Es hat Gemeinden gegeben, da hat einer am Sonntag gepredigt gegen den Calvinismus. Und am nächsten Sonntag kam ein Calvinist auf die Kanzel und zerpflückte den wieder und predigte gegen den Arminianismus. Also bitteschön, das ist Kindergarten, ja. Das ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Das machen wir nicht. Wenn man weiß, in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Sichtweisen, dann muss man das nicht mit aller Gewalt in jeder Predigt auf das Tapet bringen, sondern da sollte man sich zurückhalten, lieber auch in persönlichen Gesprächen auf die Betreffenden zugehen und einfach nicht Öl ins Feuer gießen. Manche Gemeinden, lass mich das noch als letztes sagen, haben bei strittigen Lehrfragen eine Art Berührerkreis eingerichtet. Dort konnten lehrbegabte Gemeindeglieder offen über Schriftstellen nachdenken und sich darüber austauschen, ohne die geschwisterliche Liebe zu verletzen. Versteht ihr? Da haben sie gesagt, wenn es hier eine Gruppe von Christen gibt, die sich sehr mit dem Thema Arminianismus, Calvinismus beschäftigten, haben und weiter beschäftigen wollen, okay, sollen die doch mal so einen Berührerkreis bilden. Berührer deswegen, sie forschten in der Schrift, ob es sich so verhielte. Da muss doch nicht die ganze Gemeinde mit traktiert werden. Da gibt es andere Geschwister, die haben ganz andere Probleme. Denen ist das jetzt völlig Schnuppe, ob Arminius oder Calvin recht hatte. Die kämpfen mit ihrer Krankheit oder um ihre Ehe oder haben Leid erlebt. Dann ist einem das Thema, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ein persönliches Schlusswort. Dieser Tag heute sollte auf keinen Fall spalten, sondern zusammenführen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir trotz unterschiedlicher Lehrerkenntnisse und Prägungen und Traditionen, aus denen wir kommen, wie wir trotzdem immer mehr zu einer Einheit zusammenwachsen können. Und wir haben eben in Philipper 2 ein wunderbares Beispiel gesehen, das Beste, das es je gab, die Gesinnung unseres Herrn, der sich gedemütigt hat und nicht seine Rechte durchgesetzt hat. Und wir wollen bereit sein, von allen Christen zu lernen. Das kann ich wirklich von mir behaupten. Ich bin bereit, von allen zu lernen. Von Augustin, von Luther, von Calvin, von Whitfield, von Wesley, von Spurgeon. Gott hat sie dem Leib Christi gegeben. Auch einen Watchman Nee und einen Johann Albrecht Bengel. Und ich möchte von allen lernen. Sie gehören alle uns und darum können wir von ihnen lernen. Wir prüfen, behalten das Gute, lassen das andere durchs Sieb fallen, aber müssen sie nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Man kann von ihnen allen lernen, wenn man demütig ist. Mein persönliches Anliegen ist, dass sich Gläubige trotz unterschiedlicher Sichtweisen gegenseitig achten, ganz wichtig, achten. Wir sollen sogar den anderen höher achten als uns selbst. Und über dem Thema Calvinismus, Arminianismus darf es nach meiner Überzeugung niemals zu Streit und Zertrennung zwischen echten Christen kommen. Wenn du deine Überzeugung hast, habe sie und lebe sie, aber respektiere auch die anderen Christen und überprüfe dich ruhig mal, ob du wirklich in allem richtig liegst oder ob es sogar sein könnte, dass die anderen an dem einen oder anderen Punkt näher an der Bibel sind. Und auch wenn ich eben am Philipperbrief entlang gegangen bin, Kapitel 2, möchte ich doch noch einmal schließen. Die letzte Folie, die ihr seht, meines Vortrags heute. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das geht uns alle an. Da ist keiner ausgenommen. Jeder von uns darf daran mitwirken, dass in unserer Ortsgemeinde, in dem Vorstand, wo wir sind, oder in der Gruppe, in der Leitung, wo wir auch immer mitarbeiten, dass wir Einheit bewahren durch das Band des Friedens.